This year's prize is about rewriting the code of life.
Ein großer Moment für die Genforscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2020 Nobel Prize in Chemistry.
Die beiden bekommen den Nobelpreis für die Entdeckung, dass sich bestimmte Gene in Bakterien eignen, um daraus eine Genschere herzustellen. Also ein Werkzeug, mit dem einzelne DNA-Sequenzen in Organismen sehr präzise ausgeschnitten und entfernt oder mit anderen Genen getauscht werden können. Das geht bei Pflanzen, bei Tieren und auch bei Menschen. Was dabei passiert, könnten wir vereinfacht eine gezielte Mutation durch einen chirurgischen Eingriff in die DNA nennen. Mutationen kommen in der Natur ja ohnehin vor und Menschen produzieren Mutationen, in der Pflanzenzucht ja auch. Warum? Zum Beispiel, damit sie möglichst viel Ertrag abwerfen. Mutationen in der Natur basieren auf Zufall und menschengemachte Mutationen auf Trial and Error. Also man experimentiert so lange, bis die Pflanze die gewünschten Eigenschaften hat, oft viele Jahre. Das ist bei der Genschere ganz anders. Die ist ein sehr exaktes, schnelles Verfahren aus dem Labor. Chirurgisch, exakt, schnell, das klingt zuerst mal gut, aber bedeutet das, Genchirurgie ist völlig harmlos, birgt überhaupt keine Risiken? Wenn wir da so sicher sein könnten, dann gäbe es keine Debatte darum. Oder wie unser heutiger Gesprächsgast, der Wissenschaftsethiker Peter Dabrock, sagt.
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht.
Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast.
Der Podcast.
Pränataldiagnostik, muss das sein?
CO2?
Buddeln wir ein.
Wissenschaftliche Perspektiven in gesellschaftlichen Kontroversen. Die Debatte.
Die Debatte.
Der Podcast.
Der Podcast.
Willkommen zur zweiten Folge. Ich bin Grit Eggerichs. Mir gegenüber sitzt Dorothee Mehnhardt von Wissenschaft im Dialog, WID. Hallo Doro.
Hallo Grit.
Der Podcast ist ja Teil eines größeren Projekts bei Wissenschaft im Dialog und das heißt Die Debatte.
Ja, da widmen wir uns Themen, die eins gemeinsam haben. Sie werden in der Wissenschaft und in der Gesellschaft insgesamt kontrovers diskutiert.
Und in dem Projekt habt ihr vor 6 Jahren auch das Thema Genchirurgie in der Pflanzenzucht aufgegriffen. Was war damals der Stand und was hat sich seitdem getan?
Zu der Zeit wurde mit der Genschere schon gearbeitet, auch in Laboren in Europa.
Da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Eigenschaften, die verändert wurden, vor allen Dingen in Richtung Krankheitsresistenz, also Resistenz gegenüber Pilzen, gegenüber Bakterien.
Das hat uns Joachim Schiemann erklärt, Genforscher. Er hat auch gesagt, die Genschere kann sinnvoll sein, um Allergene aus Nüssen, Erdbeeren oder Äpfeln auszuschalten oder Gluten im Weizen zu reduzieren.
Also eine gute Sache für die AllergikerInnen unter uns.
Und nicht nur für Sie. Lass uns noch mal kurz erklären, was mit der Genschere möglich ist. Wir sagen auch CRISPR dazu.
Also CRISPR, die Buchstaben stehen für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ne?
Ja, das ist eine neue, schnelle und sehr präzise Methode, mit der die DNA eines Organismus gezielt verändert werden kann. Und das könnte nicht nur AllergikerInnen helfen, es könnte auch Mais, Soja oder Kartoffeln resistenter machen gegen Krankheiten, gegen Dürre oder eben generell gegen extreme Wetterlagen.
Das heißt, die Pflanzen könnten mit CRISPR fit gemacht werden für den Klimawandel?
Und sie könnten auch mit weniger Pestiziden auskommen, weil sie die Resistenzen eben einfach in ihren Genen mitbringen. Aus den Biotech-Laboren in Europa kamen in den vergangenen Jahren immer wieder Erfolgsmeldungen zu solchen Powerpflanzen. Und, das hat uns Martin Keim von der Uni Bonn in unserer Debatte zur Biodiversität erklärt, grüne Gentechnik könnte für mehr Ertrag sorgen.
Aber was zählt, ist ja auf dem Platz, oder? Also, oder auf dem Feld natürlich.
Ja, das Problem ist im Moment, bis das Saatgut aufs Feld kann, muss es durch eine strenge Genehmigungsprozedur. Mit CRISPR veränderte Pflanzen fallen in Deutschland und in der EU unter die Gentechnikgesetze. Und da gibt es strenge Genehmigungsverfahren, bis ein geneditierter Weizen ausgesät werden darf. Die Labors müssen jahrelang Tests machen und das ist sehr teuer.
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll sich das aber ändern. Die EU-Kommission hat dafür einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch kurz nochmal die Begriffe erklären. Also CRISPR wird auch Genchirurgie genannt oder Genschere oder Genome Editing. Und die EU sagt dazu NGT, neue Methoden der Gentechnik. Was soll sich jetzt mit diesem Gesetzesentwurf ändern?
Der Gesetzentwurf ist Teil von einem Gesamtpaket, dem Green Deal der EU. Und der sieht vor, deutlich weniger Pestizide in der europäischen Landwirtschaft.
Und weniger Pestizide, das ist natürlich dann einfach, wenn wir Pflanzen haben, die eben in sich resistent gegen Schädlinge sind, also in ihren Genen schon.
Genau, das ist die Argumentation von Befürwortern.
Aber was heißt das genau? Kann der genveränderte Weizen nach dieser Gesetzesvorlage dann direkt aufs Feld, sobald die Pflanze im Labor sozusagen funktioniert, also wächst?
Das kommt drauf an. Für stark veränderte Pflanzen sollen die strengen Risikoprüfungen bestehen bleiben. Wenn die DNA aber an weniger als 20 Stellen verändert wurde, dann, sagt die EU-Kommission, gilt das als eine Pflanze, wie sie in der Natur auch vorkommen könnte. Oder wie sie mit einer klassischen Kreuzung hätte produziert werden können.
Und dann kann sie auf europäischen Feldern angebaut werden.
Das ist einer der Knackpunkte in dem Gesetzentwurf. Eigentlich bestimmen die EU-Länder zurzeit noch weitgehend selbst, was auf ihren Feldern angebaut wird. Dieses Recht würde das Gesetz, wenn es durchkäme, stark einschränken.
Das ist in Deutschland ja auch immer ein großes Thema, weil das Saatgut in der Welt ist, wenn man es ausgebracht hat.
Und andere Länder haben auch Bestimmungen dieser Art. Und der andere große Knackpunkt des Gesetzentwurfs? Diese Pflanzen sollen nicht mehr extra gekennzeichnet werden müssen.
Du meinst, wenn ich mir Sojamilch im Supermarkt kaufe und die ist aus geneditierten Sojabohnen gemacht, dann...
Dann muss es da nicht draufstehen.
Dann lass uns noch mal einen Schritt zurücktreten. Was sagen denn die GenforscherInnen zu dem Gesetzentwurf?
ForscherInnen und auch die Wissenschaftsorganisationen wie DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft oder die Leopoldina begrüßen ihn. Die haben sich schon vor ein paar Jahren für eine, Zitat, wissenschaftlich begründete, differenzierte Regulierung ausgesprochen. Also für eine Lockerung der strengen Verfahren. Aber nur, wenn in die Pflanze keine artfremden Gene oder Gensequenzen übertragen werden.
Das heißt, Leopoldina und DFG halten CRISPR für ein sicheres Verfahren.
Im Grunde ja. Ich hatte bei der Debatte vor ein paar Jahren schon den Eindruck, aus der Wissenschaft kommen kaum Bedenken.
In Bezug auf Sicherheitsrisiken sehe ich eigentlich keine Probleme, wenn wir die Genschere mit klassischen Züchtungsmethoden vergleichen. Was wir beim Genome Editing machen, ist, wir führen zusätzliche genetische Variationen ein.
Das hat René Kusters vom Flämischen Institut für Biotechnologie im Interview mit uns gesagt. Und seitdem hat sich an dieser Haltung eigentlich nichts verändert, also unter Wissenschaftlern.
Ja, ich lese gerade das Statement von DFG-Präsidentin Katja Becker. Sie lobt den, Zitat, sorgsam austarierten Vorschlag und findet gut, dass damit der Weg zu vielfältigeren Nutzpflanzen mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck geebnet wird. Generell wird in der Wissenschaft ja gern gestritten, aber was die Genschere betrifft, sind sich da alle einig?
In Bezug auf die Frage, ob man diese Technologie braucht und zulassen sollte, würde ich sagen, ja. Aber die Kritik aus der Bevölkerung, von VerbraucherschützerInnen und von Leuten, die Biolandbau machen, die gibt es nach wie vor. Wir hatten bei der Debatte einen Biobauern zu Gast und der hat uns erklärt, wenn die Kennzeichnungspflicht wegfällt, dann wird es für ihn schwierig, seine Produkte noch zu verkaufen. Denn seine KundInnen wollen gentechnikfreies Gemüse.
Heißt das, also er selber hat gar nichts gegen die Technik, er befürchtet nur, sein Business bricht damit zusammen, weil die Akzeptanz fehlt?
Na, nicht ganz. Hör mal, was er sagt.
Es passieren die ganze Zeit Mutationen in der Natur. Das ist ganz natürlich. Also bis vor sehr kurzem war es so, dass jegliche selektive Auslese, die der Mensch betrieben hat, regional stattgefunden hat. Und heute sind wir einfach in einem globalen System drin. Man erzeugt dann irgendein Saatgut, wo man meint, das ist jetzt gut, und dann bringt man das weltweit in kürzester Zeit auf der ganzen Welt aus. Und wenn dann irgendwas schiefgelaufen ist, dann haben wir es halt auf der ganzen Welt. Und das ist dann etwas Irrevisibles. Ja, was machen wir dann?
Das klingt mir nach einem berechtigten Einwand. Ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. Genchirurgie könnte dazu beitragen, dass wir ausreichend Lebensmittel produzieren, trotz Klimawandels. Das würde schnell gehen und sollte es ja auch, weil wir deutlich merken, dass Extremwetterlagen häufiger werden.
Außerdem könnten sich die Böden erholen, weil wir weniger Pestizide brauchen.
Die Wissenschaft sagt, das ist super und wir sollten die Regularien lockern. Aber die Biolandwirtschaft ist davon nicht überzeugt und in der Bevölkerung gibt es auch Widerstände, oder?
Ja, und zwar große. Im medizinischen Bereich finden die meisten Menschen eine Veränderung von Erbgut mithilfe der Genschere völlig in Ordnung. Bei Pflanzen nicht. Grüne Gentechnik war schon von Anfang an höchst umstritten.
Ihr habt ja 2017 mit jemandem vom Bundesinstitut für Risikobewertung gesprochen, denn da gab es gerade aktuelle Zahlen zu Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber grüner Gentechnik.
Ja, mit Marc Lohmann. Er meinte, bei Pflanzen und Lebensmitteln wird, Zitat, die Notwendigkeit nicht erkannt und vor allen Dingen ist der individuelle Nutzen überhaupt nicht nachvollziehbar. Gleichzeitig ist die Risikowahrnehmung sehr groß.
Viele sehen die Genschere also sehr kritisch, aber anscheinend auf einer dünnen Datenbasis. Deshalb gibt es auch in der Wissenschaft viele Stimmen, die sagen, wir müssen reden. Eine davon ist die von Peter Dabrock. Er ist evangelischer Theologe mit dem Schwerpunkt Ethik in Technik und Wissenschaft. Und er kennt sich sehr gut mit CRISPR aus. Mit ihm bin ich verabredet. Hallo, Herr Dabrock.
Hallo, Frau Eigerichs.
Vor 6 Jahren haben Sie gesagt, das Thema Genschere, das ist in der Mitte der Gesellschaft noch nicht angekommen. Haben Sie den Eindruck, dass wir da inzwischen ein bisschen weitergekommen sind?
Das kann ich sehr schnell und sehr kurz beantworten. Nein.
Okay, also ich mache es noch mal ein bisschen weiter auf. Das ist ja auch eine sehr komplexe Materie, die Genschere. Das heißt, Politik, Wissenschaft müsste sich eigentlich die Mühe machen, dieses komplexe Ding erstmal richtig zu erklären. Und da würden Sie schon sagen, das hat in den letzten 6 Jahren nicht ausreichend stattgefunden?
Ja, jetzt will ich natürlich ein bisschen mehr sagen. Das war gerade ein bisschen Spaß, als ich gesagt habe, als ich einfach Nein gesagt habe. Tatsächlich ist es so, wie Sie gesagt haben, es ist in sich selber eine komplexe Materie. Das ist immer schwierig rüberzubekommen, wiewohl ich der Auffassung bin, dass Menschen sich auch durchaus, und zwar sehr viele Menschen, auch für komplexe Sachverhalte interessieren. Wenn man jetzt aber sagt, wir sind nicht weitergekommen, dann ist das nicht ganz richtig, denn in anderen Ländern ist man weitergekommen und in anderen Ländern wird weitergeforscht, werden Freisetzungsversuche getätigt und bereitet man natürlich auch einen Einsatz der neuen molekularbiologischen Technologien in der Landwirtschaft gezielt, auch ökonomisch gezielt vor. Und insofern sind wir nicht nur nicht weitergekommen, sondern im Verhältnis zu anderen erleben wir sicherlich auch einen Rückschritt. Aber das Ganze muss auch politisch und wissenschaftskommunikativ gesellschaftlich eingebettet werden.
Das heißt, Sie sehen einen technologischen Rückschritt, dadurch, dass wir in der Kommunikation nicht weitergekommen sind, aber auch in der Regulation nicht. Und das habe ich jetzt so rausgehört, sehen Sie kritisch.
Ich sehe zumindest kritisch, dass wir das Thema Einsatzmöglichkeiten, verantwortliche Einsatzmöglichkeiten der neuen molekularbiologischen Technologien in der Landwirtschaft nicht explizit aufs Tablett gehoben haben. Das sehe ich einfach kritisch. Ich sage nicht, dass man platt grünes Licht geben soll, darum geht es gar nicht. Sondern es ginge tatsächlich darum, hier eine neue Sensibilität für das Thema zu schaffen, es auch einzubetten in ein, das hielt ich für entscheidend, ein größeres Konzept von nachhaltiger, zukunftsorientierter Landwirtschaft, die sich eben auseinandersetzen muss mit Klimakrise, mit Biodiversitätskrise, mit ökonomischen Krisen, aber schlicht und einfach auch mit sozialen Krisen im Bereich der Landwirtschaft. All das sind Fragen, die ja auch in der Zukunftskommission Landwirtschaft thematisiert worden sind. Und da würde ich die Fragen der technischen Möglichkeiten einbetten. Und wir tun uns keinen Gefallen damit, wenn wir monozentrisch nur auf die Technik als angewandter Wissenschaft blicken und das nicht gesellschaftlich, also auch sozial einbetten. Und das, glaube ich, wäre auch ein wichtiger Beitrag von Wissenschaftskommunikation, die Technik immer auch als ein gesellschaftliches Element begreift.
Die Bundesanstalt für Risikoforschung, die hat vor ein paar Jahren zur Genschere ja Zahlen vorgelegt. Und ein Großteil der Bevölkerung war da sehr skeptisch oder ist Gentechnik gegenüber ja auch generell sehr skeptisch eingestellt. Was ist Ihr Eindruck, Herr Dabrock? Hat sich diese Einstellung auch durch die spürbarere, hier in Mitteleuropa jetzt auch spürbarere Klimakrise, durch die Überschwemmung im Ahrtal zum Beispiel, inzwischen gewandelt?
Ich hätte Ihnen unmittelbar nach der Ahrtal-Katastrophe Recht gegeben. Jetzt sind wir über ein Jahr weiter und ich habe den Eindruck, naja, allzu viel hat sich offensichtlich nicht getan. Und ich glaube, hilfreich wäre es, wenn man nicht nur von der einen richtigen Lösung spricht, also nicht dahin geht, dass man Technik wieder als die Lösung gesellschaftlicher Probleme bewirbt, das ist der sogenannte Solutionismus, sondern dass man es als eine Möglichkeit begreift, unter vielen anderen die Landwirtschaft wieder diverser aufzustellen, nachhaltig, und zwar nachhaltig sozial, ökologisch und ökonomisch aufzustellen. Und die große Herausforderung, Sie haben sie am Anfang benannt, besteht tatsächlich darin, jetzt mit Blick auf die neuen gentechnischen Verfahren, also CRISPR-Cas, Genschere, dass diese technischen Verfahren quasi eins zu eins unter Gentechnik subsumiert werden. Und der Begriff der Gentechnik, der ist in Deutschland und auch in Europa verbrannt. Ja, und ein typisches Beispiel, was wir aus der Wissenschaftskommunikation und auch aus der politischen Kommunikation kennen, Vertrauen aufzubauen, das gelingt oft recht gut. Aber zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist das große Problem.
Das heißt, wir müssten die Verfahren einfach nur umbenennen, das Wort Gentechnik nicht mehr in den Mund nehmen und schon ist das Vertrauen da?
Nein. Das würde Ihnen vielleicht jemand aus der Werbebranche so sagen. Ich will jetzt nicht gegen die Leute aus der Werbebranche wettern. Aber richtig ist tatsächlich, das muss man auch ganz nüchtern sehen, aufs Framing, wie wir heute so schön sagen, kommt es tatsächlich auch an. Das Framing ist das eine, das andere Buzzword, was wir gegenwärtig immer so gerne benutzen, ist das Narrativ, was verwendet wird. Und wenn man eben tatsächlich es als, wenn man die neuen gentechnischen Möglichkeiten solutionistisch verkauft im Bereich von Umgang mit Klimawandel und Biodiversitätsproblemen, dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn man den Ball flach hält, würde ich sagen, und versucht deutlich zu machen, dass es sich dabei um eine Möglichkeit handelt unter sehr vielen, die wir einfach nicht links liegen lassen dürfen angesichts der Massivität der Krise, der wir uns ausgesetzt sehen, dann glaube ich, ist das eine andere Variante. Und wenn man das dann nochmal eben auch gesellschaftlich einbettet und zunächst Sorgen auch ernst nimmt, aber dann auch begründet zeigt, warum eben diese neuen Verfahren nicht mit den alten Verfahren von transgener Gentechnik zu identifizieren sind. Das muss man schon auch Menschen, die jetzt gegen entsprechende Verfahren sind, zumuten. Und ich würde mir wünschen, und habe da selber ehrlich gesagt nicht so gute Erfahrungen gemacht, wenn manche Civil Society Organizations da ihre ideologische Brille etwas gerade rücken würden. Absetzen müssen sie ja nicht unbedingt, aber etwas gerade rücken würden. Ich glaube, angesichts der massiven Krise ist niemandem damit geholfen, wenn man alte und neue Gentechnik in einen Sack packt und immer einfach draufschlägt.
Sie würden sagen, CRISPR produziert Pflanzen, die genau so auch in der Natur vorkommen könnten. Und deshalb wäre es in Ordnung zu sagen, das ist eben wirklich was anderes als die traditionellen gentechnischen Verfahren. und sie freistellen von den strengen Regulierungen, die wir hier in Europa noch haben, oder?
Also zunächst ist mal Genome Editing einfach ein Verfahren. Und dieses Verfahren kann man so oder so anwenden. Natürlich kann man dieses Verfahren auch anwenden, um klassische also transgene Gentechnik anzuwenden. Ja, darum geht es nicht. Wenn das der Fall ist, dann sollen alle Verfahren, die wir bisher hatten, zur Überprüfung, zur Kennzeichnung weiter, also auch diese strengen Verfahren, weiter genutzt werden. Aber wenn ich keinen Unterschied im Produkt identifizieren kann, also sogenannte cis-genetische, gentechnische Verfahren, ich also aus dem vorhandenen Genpool einer Pflanze CRISPR-Cas anwende und das entsprechend im Versuchsverfahren nachweise, dass ich hier im Gen eben einfach im Genpool bleibe und sie nicht von natürlichen Pflanzen unterscheiden kann, dann tue ich mich schwer damit, die vorhandenen Regulierungen weiter anzuwenden. Und auf den Weg hat sich ja jetzt auch die Europäische Union gemacht. Und ich glaube, da hilft es nicht, irgendwelche Besorgnisse herbeizurufen, die wir weder bei in einem Genpool immer vorkommenden Mutationen natürlicher Art haben oder die wir seit Jahrzehnten zugelassen haben in der klassischen Pflanzenzüchtung, wenn wir Bestrahlung oder chemischen Einsatz zur sozusagen Mutationsbeschleunigung nutzen. Ja, und ich finde, diese Fairness gehört einfach dazu, dass wir nicht auf der einen Seite sagen, wir lassen Mutationen in den klassischen Pflanzenzüchtungsverfahren zu, aber hier, wenn wir dasselbe Ergebnis haben, wenn es um den Bereich des Einsatzes der noch viel präziseren Genschere geht, dann tun wir das nicht. Da sollten wir wirklich von allen Seiten ideologisch abrüsten.
Anderswo wird das ja gemacht und da ist die Forschung in dem Bereich auch weiter. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie schon einen großen Nutzen sehen im Genome Editing. Könnten Sie das an einem Beispiel mal verdeutlichen, einer Pflanze vielleicht, die in den USA schon wächst, da wo die Regelungen eben lockerer sind?
Ich zögere deswegen sozusagen unmittelbar zu antworten, weil ich jetzt nicht einfach sage, das hat klarerweise Nutzen, sondern ich bin tatsächlich dann auch jemand, der sich einen Optionsraum, einen Möglichkeitsraum offen halten will. Wir reden doch noch gar nicht von großen Erfolgen, die wir im Bereich der neuen gentechnischen Methoden haben, sondern es geht einfach darum, hier ein vielversprechendes, mit wissenschaftlichen Gründen vielversprechendes Instrumentarium überhaupt in die Nähe der Anwendungsreife zu bekommen. Und jeder, der sich ein bisschen mit Forschungsprozessen beschäftigt, weiß, dass es nicht den einen Laborversuch gibt und zack, 3 Jahre später haben wir dann irgendeine Anwendung, die dann möglicherweise auch noch patentiert wird. Das ist ja eine große Sorge von vielen Menschen immer, dass man Biopatente verhindern will. So funktioniert das doch gar nicht, sondern nur, wenn man ein Feld als grundsätzlich beforschbar betrachtet, dann kann es dort auch an der einen oder anderen Stelle oft mehr per sozusagen vorbereitetem Zufall zu Ergebnissen kommen, als ja, dass man da so einen super zielgerichteten Prozess erwartet. Und ich glaube, das gehört auch zur Wissenschaftskommunikation, dass wir viel deutlicher machen, das war auch in der Corona-Pandemie so und erst recht jetzt bei diesen Fragestellungen, Wissenschaft ist selten und dann noch in einem Labor ein stattfindender Prozess, sondern ein riesiges Netzwerk, an dem geforscht, gearbeitet wird und hier und dort poppt dann zufälligerweise an der einen oder anderen Stelle dann etwas auf. Und das muss es uns als Gesellschaft auch wert sein. Ich denke mir nochmal an die Corona-Pandemie zurück. Diese schnelle Entwicklung der Impfstoffe wäre ja nicht möglich gewesen, wenn es nicht 20, 30 Jahre vorher in diesem Bereich
Grundlagenforschung gegeben hätte. Ja? Und ich glaube, das ist hier auch für diesen Bereich, über den wir heute reden, so wichtig, dass man einfach deutlich macht, wir müssen von Forschung einen viel größeren Möglichkeitsraum schaffen, damit vielleicht angesichts der klar zu antizipierenden großen Krisen im Bereich Klima und Biodiversität ja einfach Optionen gibt, darauf zu reagieren.
Ja, andererseits gibt es ja das Argument, dass es Oligopole gibt in Landwirtschaft und Saatgutherstellung und dass diese wissenschaftliche, wertvolle Arbeit natürlich auch ihre Vermarktung vorbereitet. Wenn Sie jetzt lieber von Möglichkeitsräumen sprechen und nicht von konkreten Pflanzen, in Ordnung, dann würde ich aber gern ein konkretes Argument der KritikerInnen einwerfen, und zwar, dass die Genschere ja auch so verwendet werden könnte, dass eine Pflanze entwickelt wird, die gegen ein bestimmtes Pestizid resistent ist und dass ein Unternehmen dann diese resistente Pflanze im Paket mit dem passenden Pestizid zusammen vermarktet. Und das war dann vielleicht nicht im Sinne der Erfinderin, findet aber trotzdem statt.
Also ich glaube, es ist extrem wichtig, was Sie ansprechen, um auch dieses diffuse, ich bin dagegen, vielleicht dann doch etwas präzisieren zu können. Ich glaube, viele Menschen wären gar nicht gegen die Technologie als solche, sondern haben eben tatsächlich die Befürchtung, dass die Technologie von den bisher nur wenigen, Sie haben von Oligopolen gesprochen, Firmen, die den Markt beherrschen, und zwar quasi vom Saatgut über Dünger bis zu Pestiziden beherrschen, dass hier diese Marktmacht nochmal verstärkt wird. Und Marktmacht heißt ja dann oft auch, dass wieder bessere Erkenntnisse, also dass zum Beispiel dann doch unter Biodiversitätsgesichtspunkten bei einem bestimmten Saatgut und dem Dünger, der dafür notwendig ist, und den Pestiziden, die man einsetzt, zu Schädigungen kommt, dass man da nicht entsprechend reagieren kann. Das ist, glaube ich, die große Sorge, und die halte ich eben auch für berechtigt. Man muss nur gucken, dass man das Kind mit dem Bade nicht ausschüttet.
Der Gesetzentwurf aus Brüssel ist ja hier in Deutschland sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Unsere Umweltministerin Steffi Lemke, die lehnt ihn rundweg ab. Die Leopoldina und die Deutsche Forschungsgemeinschaft sagen, ja, das ist ein guter Aufschlag. Was wäre für Sie, Herr Dabrock, denn jetzt der ideale Weg, wie es weitergehen könnte?
Ja, ich würde mir sehr wünschen, wenn wir die Debatte, die vor 5 bis 6 Jahren in Stocken geraten ist, eben aus sehr unterschiedlichen Gründen, wieder aufgreifen würden. Und wenn wir sie so aufgreifen, dass tatsächlich Wissenschaft versucht, die neuen Möglichkeiten darzustellen, Sorgen in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit aber auch ernst nimmt und sie versucht eben in ein größeres Bild zu integrieren. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man die Sorgen vor Biopatentierung und vor der großen Marktmacht von Oligopolen aufgreift und tatsächlich auch versuchen würde, das in die europäische Regulierung mit einzubringen, gleichzeitig deutlich macht, welche Chancen die neuen Technologien nicht als die Lösung, aber als ein Beitrag zur Begegnung von Klimakrise und Biodiversitätskrise bedeuten kann, ich glaube, dann kommen wir etwas voran. Ich will nicht so optimistisch sein, dass ich sage, dann ist die Kuh vom Eis. Aber es wäre jedenfalls ein Beitrag, der deutlich macht, oder ein Verfahren, das deutlich machen könnte, dass man die Öffentlichkeit mitnimmt, dass man Gedanken aufgreift, dass es wirklich Public Engagement von Wissenschaft gibt und von einer Politik, die wissenschaftsorientiert ist.
Ja, jetzt höre ich aber doch einigen Optimismus raus bei Ihnen.
Ja, eins meiner Mottos für die Beobachtung gesellschaftlicher Zustände, aber oft auch im Individualverhalten lautet, ich bin nicht unbedingt optimistisch, aber hoffnungsfroh. Ja, und also nicht optimistisch, aber hoffnungsfroh heißt, dass man schon mit allerlei Widerständen unterschiedlichster Art, politischer Art, ideologischer Art, ökonomischer Art, medialer Art, rechnet und nicht naiv glaubt, dass Dinge nur, wenn man sie mal einmal erklärt hat, dann schon so funktionieren. Aber auf der anderen Seite eben sich doch nicht die Hoffnung nehmen lässt, dass an der einen oder anderen Stelle doch etwas passiert. Das kann man vorbereiten, aber das kann man nicht zwingen. Und das ist genau das, was, glaube ich, auch gute Wissenschaftskommunikation und überhaupt gute Kommunikation auszeichnen sollte.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dabrock.
Ja, Frau Eggerichs, ich bedanke mich, dass wir miteinander diese Dinge besprechen konnten und dass nach dem Motto, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Und genau damit müssen wir und dürfen wir auch zurechtkommen.
Also warten wir jetzt erstmal ab, wie es mit der gesetzlichen Regulierung in Brüssel weitergeht und damit auch mit der Forschung an genomeditierten Pflanzen in Europa. Das war's von Die Debatte für diesmal. In der nächsten Folge reden wir drüber, was die Menschheit noch für Handlungsoptionen hat angesichts des Klimawandels. Das mit dem Reduzieren der Kohlendioxidemissionen, das hat ja in den vergangenen Jahren nicht ausreichend gut geklappt. Wir fragen, ob wir das CO2 nicht auch abfangen und sicher verwahren könnten oder sogar wiederverwerten. Ich bin Grit Eggerichs, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, dann abonniert uns doch, überall natürlich, wo es Podcasts gibt.
Die Debatte.
Die Debatte,
der Podcast.
Der Podcast. Die Debatte ist ein gemeinsames Projekt von WID, Wissenschaft im Dialog und Uni Braunschweig. Im Studio Dorothee Mehnhardt, Grit Eggerichs und Gäste. Recherche Mirja Klein und Dorothee Mehnhardt. Produktion Grit Eggerichs. Danke an die Volkswagen Stiftung, die uns fördert.